Hi, guten Morgen. Kennt ihr Gamaliel den Ersten? Die Bibelprofis jetzt vielleicht mal sich ein bisschen still zurückhalten und still genießen. Und wir anderen können mal so überlegen, wer das sein könnte. Könnte ein Prophet sein. Hesekiel, Daniel, Gamaliel, passt doch, oder? Oder gar ein König. Oder was auch vielleicht nicht schlecht wäre, wäre ein Engel. Gabriel, Michael, Gamaliel. Nun, also Wikipedia verrät es uns, er steht tatsächlich bei Wikipedia mit drin. Er war einer der bedeutsamsten jüdischen Persönlichkeiten im ersten Jahrhundert. Also so in Leitung und Lehre religiös war er wirklich ganz, ganz besonders. Und er kommt auch in der Bibel vor. In der Bibel steht drin, es gab da in der Apostelgeschichte eine Situation, da wurden die Christen verfolgt und man wollte da anfangen, die umzubringen. Und er hat einen guten Rat gegeben, hat gesagt, Leute, wenn das mit dem Christentum was ist, dann können wir sowieso nichts dran machen, dann ist es der Herr. Und ansonsten, dann wird sich die Geschichte doch wohl von alleine erledigen. Er hat also letztendlich da sehr weise reagiert und er hat auch einen jungen Studenten gehabt, von dem lesen wir auch. Und dieser junge Student, der war schon ein bisschen anders drauf. Der war sehr clever und eifrig. Und der war auch Pharisäer, so wie die Pharisäer eben so sind. Die Pharisäer waren sehr streng und haben versucht, das alles 100% umzusetzen. Und die kannten sich super in den jüdischen Vorschriften aus. Und dann hat der natürlich auch versucht, zu gucken, wie man mit den Christen umgeht. Und der hat bei den Christen ganz andere Seiten aufgezogen. Bei der Steinigung von dem ersten Christ, also von dem ersten, der da umgebracht wurde, bei dem Stephanus, da war er dabei und hat auf die Klamotten aufgepasst, von den, die den Vollstrecker gemacht haben. Und er hat richtig Spaß dran gehabt. Er hat gesagt, ja, so müssen wir es machen. Die müssen wir alle hinter Schloss und Riegel bringen. Das kann doch so nicht weitergehen. Und er hat richtig aus der Verfolgung ein System gemacht, obwohl er es richtig, richtig gut gemeint hat. Er hat es ins Gefängnis geworfen und wenn ihr öfters hier seid, dann ahnt ihr vielleicht so ein bisschen, in welche Richtung das heute Morgen geht. Dieser Verfolger, ich rede von Paulus, von Saulus, der zum Paulus wurde, der war dann unterwegs nach Damaskus, da noch mehr irgendwie Aktionen machen. Der begegnet Jesus und Jesus, der wirft ihn vom Gaul sozusagen und er auf ziemlich heftige Art gibt es Jesus sich ihm zu erkennen. Wie das jetzt tatsächlich so abgelaufen ist, das ist Spekulation. War es Epilepsie, war es ein Schlaganfall, war es eine Nahtoderfahrung? Auf jeden Fall, es haut ihn runter, es verschlägt ihm die Sprache, er kann nichts mehr sehen. Und als er dann gesund wird, da ändert er sein Leben. Dieser eifrige, strenge Student. Er ändert sein Leben und beginnt sich dafür einzusetzen, dass auch die nichtjüdischen Völker von Jesus erfahren. Und dann hat er Gemeinden gegründet. Unter anderem in Galatien, in der heutigen Türkei. Und dann ist er dann immer mal so weitergezogen. Und dann hat er mitbekommen, die Gemeinden, die haben Besuch gekriegt. Und der Besuch, der hat dann eben angefangen, dies richtig zu verunsichern. Es war ein Besuch aus den jüdischen Christen, die dann eben kamen und haben gesagt, Mensch, ihr Christen, ihr seid jetzt schön, dass ihr jetzt als nicht-jüdische Völker Christen geworden seid, aber ihr müsst jetzt auch die ganzen jüdischen Vorschriften einhalten. Ihr müsst Speiseregeln einhalten, die Jungs sollen sich beschneiden lassen. Das kann doch alles wohl nicht so sein, dass das jetzt alles hier so rumläuft. Und sie konnten sich nicht vorstellen, dass man ohne dass man dieses ganze Gesetz mit den Einzelvorschriften einhält, dass man da zum Volk Gottes gehören kann. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, wie dieser Galaterbrief entstanden ist, von dem ich euch heute Morgen was erzählen will. Ich empfehle euch immer sehr, wenn ihr mal so einen Gesamtüberblick haben wollt, es gibt im Internet diese YouTube-Videos, Bibelprojekt, da gibt es auch zum Galaterbrief eins, da wird so ein großes Bild gezeichnet und so ein bisschen Überblick über dieses ganze Buch gegeben. Und in diesem Galaterbrief schreibt Paulus an die Galater im Kapitel 2 und da lese ich euch mal zwei Verse vor und da kommt auch dieses Christus in mir vor. Da schreibt er, durch das Gesetz, also die jüdischen Vorschriften, werde ich verurteilt, weil ich es nicht erfüllen kann. Ich aber bin mit Christus gekreuzigt, sodass jetzt nicht mehr ich unter dem Gesetz stehe, sondern für Gott lebe. Ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Das sind steile Thesen, die Paulus da verbreitet. Vor seinem Bekehrungserlebnis, da war er überzeugt. Da war er wirklich überzeugt davon, dass er ein super Leben führt. Und dabei, ich habe das auch so dargestellt, er hatte sich ziemlich verrannt. Er war mit der Pharisäerpartei, hat er einen auf Mr. Superfromm gemacht, 100%, und landet auf diese Tour in der Sackgasse. Vorschriften erfüllen, das reicht offensichtlich nicht, um Gott zu gefallen. Das hatte er erkannt. Es funktioniert nicht. Und das ist eigentlich doch ein Riesenproblem. Aber jetzt hatte Paulus verstanden, Jesus hatte dieses Problem längst gelöst. Er hat es auf sich genommen. Ein paar Kapitel später schreibt er sogar von einem Fluch, den Jesus getragen hat und ans Kreuz getragen hat. Und wer dazu mehr wissen will, der darf gerne an Karfreitag wiederkommen, da erzähle ich euch mehr davon. Jesus hat alles ans Kreuz geschleppt, was uns von Gott trennen will. Und an diese Stelle der ängstlichen Vorschriftenerfüllung, da tritt dieses unverdiente Geschenk, dass Gottes Sohn elend am Kreuz stirbt, damit wir aus dieser Falle der Selbstgerechtigkeit herausfinden. Für Paulus ist das der Schlusspunkt und ein Doppelpunkt. Der Schlusspunkt ist, ich bin tot für die alten Vorschriften und für die Selbstgerechtigkeit. Das kann mich nicht mehr umbringen. Da ist schon was gestorben. Und was jetzt mein Leben ausmacht, das ist der Doppelpunkt. Beziehungsweise das kommt dahinter. Das ist das neue Leben, das ist dieser Christus in mir. Nicht irgendwann und irgendwo im Himmel, sondern heute, jetzt und hier. Ja, lieber Paulus, denke mal, okay, du und deine Theologie, so weit, so gut. Ich habe das ja vielleicht schon mal irgendwo gehört. Letzten Sonntag haben wir auch geredet über wir als der Tempel und jetzt Christus in mir. Vielleicht haben wir auch schon mal gehört, ihr seid ein Brief Christi. Aber wie mache ich das in meinem Alltag? Wie mache ich das, wenn ich ganz allein in meiner Wohnung bin, wenn ich in der Schule bin, im Beruf, auf der Arbeit, mit den Kindern Ärger habe oder was weiß ich was, wie mit der Schwiegermutter oder ganz allein irgendwo bin? Ich erlebe doch so wenig davon in meinem Alltag. Ich kriege das nicht hin mit dem Christentum. Kennt ihr die Fackelträger? Vielleicht kennt ihr die Klostermühle, Oberhof, Obernhof an der Lahn, viele Konfirmandenfreizeiten, ein oder andere war schon dort mit dem biblischen Unterricht. Und unsere Katharina ist gerade auch auf so einer Station in Rumänien. Und da gibt es einen Gründer, der heißt Walter Ian Thomas. Ich hoffe, dass ich ihn britisch genug ausgesprochen habe. Major Thomas, 1914 geboren, 2007 gestorben. Und er hat eine interessante Lebensgeschichte. Und er hat auch so ein Buch geschrieben, das ist so ein bisschen das zentrale Glaubensbekenntnis von ihm. Und das hat den deutschen Titel Christus in euch, Dynamik des Lebens. Und das hat mich ziemlich geprägt. Es war nämlich so, der war so ein engagierter Jugendmitarbeiter, dass er mit 19 schon seinen ersten Burnout hatte. Der hat sich so reingehängt, der hat sich so engagiert, er war geistig und körperlich völlig erschöpft und ausgelaugt. Und Gott hat ihn in einen Lernprozess geführt und diesen Lernprozess, den beschreibt er mit diesem Christus in mir. So ein bisschen die Kernbotschaft daran ist, das sagt er, die Christen, wir als Christen, die haben das auch als mit dem Kreuz irgendwo verstanden, dass Jesus für mich gestorben ist und mich erlöst hat. Aber was wir nicht im Blick haben, ist, was es bedeutet, dass Jesus auferstanden ist. Thomas schreibt in diesem Buch, wenn du Christus nur glauben würdest, nicht allein dem Gekreuzigten, der starb, um dich zu erlösen, sondern auch dem Lebendigen, dessen Leben in dir und durch dich Gestalt gewinnen möchte, dann könnte schon dein nächster Schritt in der Kraft und Vollmacht Gottes getan sein. Das wäre dann der Anfang eines Lebens, das im Wesentlichen übernatürlich wäre, auch wenn es noch in das Alltagsgewand deines irdischen Leibes gekleidet ist. Mag dein Herz auch bei Christus im Himmel sein, hier stehst du trotzdem mit beiden Beinen auf der Erde. Christi Leben wird in den großen und kleinen Dingen sichtbar, aus denen unser irdisches Dasein besteht. Jetzt legt er noch eins drauf. Durch den Glauben wirst du ganz abhängig werden von dem Leben Christi in dir und doch bist du noch nie zuvor so unabhängig gewesen. Die Last der Umstände wird von dir weichen, die Angst vor dir selber wird sich lösen, die sich in einem Augenblick hinter großspuriger Angeberei verbirgt und im nächsten in traurigem Selbstmitleid verzehrt. Du wirst endlich von der Sklaverei der Furcht vor den Meinungen anderer Menschen befreit werden. Wow, hui. Soweit mein kleiner Teaser zu dem Buch. Thomas taucht dann tief ab in die Geschichten des Alten Testaments, also 90% ist Altes Testament hier, und er zeigt die Verbindungen auf zu Jesus und seiner Kraft. Ich versuche mal die Brücke zu schlagen. Auferstehung heißt also nicht nur, dass Jesus damals wieder aufgetaucht ist und dann eben dann endgültig weg war und dass wir sozusagen als Tempel da so noch ein bisschen eine Gedenkstätte haben, sondern dass Jesus heute da ist, dass er lebendig ist mittendrin, dass er durch den Heiligen Geist in uns und durch uns lebt. Wir wissen das vielleicht sogar theoretisch, dass wir unseren Glauben nur leben können, wenn Gott uns hilft. Aber wie wir es auch so in Rundfrage gehört haben, im Alltag setzen wir hauptsächlich auf unsere Stärke und auf unsere Disziplin. Und das geht meistens irgendwie gründlich schief. Deshalb ist die Frage, wie kann das praktisch aussehen, mit Christus das alte Leben ans Kreuz nageln und ihn durch mich leben lassen? Das ist ein Thema, da kann man ein ganzes Jahr drüber predigen. Gerhard wird an der Tempelecke bestimmt auch mal weitermachen hier. Genau. Aber ich habe mal 5 Aspekte mitgebracht, die es vielleicht ein bisschen eine Brücke sind, dass wir heute Morgen das begreifen können und einfach ein bisschen mehr von diesem lebendigen Christus in uns reinlassen. Der erste Punkt ist, der erste Aspekt, lass es fließen. Es ist ja immer auch noch dein altes Ich und die alten Stimmen in dir aktiv und die flüstern dir, du bist allein und auf dich gestellt. Du musst das jetzt hinkriegen, du darfst niemanden enttäuschen, du musst dich mehr anstrengen. Paulus sagt, dass das nie und nimmer funktionieren kann. Gib Gott diesen Druck. Gib Gott diesen Druck und lass seine Kraft durch dich fließen. Und dann häng dich rein in diesem Bewusstsein, dass Jesus ganz nah bei dir und in dir ist. Dann können 2 Sachen passieren. Auf der einen Seite kann es passieren, dass du spürst, es ist genug. Es ist gut, es sind Grenzen und ich kann einfach das leben, was ich da reingebe und du hast da einfach einen Frieden darüber. Oder das andere, du entdeckst auf einmal die frohe Erfahrung, da geht noch mehr. Und so bekommst du Frieden darüber und spürst, du bist nicht allein und du hängst dich da rein. Es gibt ja Situationen, da ist es tatsächlich so, dass Gott handelt, wo wir loslassen und aufhören, aktiv zu sein. Aber eigentlich ist es auch so, dass Christus in mir meinen Einsatz bevollmächtigen und beflügeln will. Unser Lobpreisband hat auch nicht gesagt, wir üben jetzt mal nicht, weil sonst ist es denn nicht der Heilige Geist. Sondern sie haben sich reingehängt und sie geben das und trotzdem brauchen sie trotzdem Gott, damit es funktioniert. Ihr kennt vielleicht aus der Psychologie den Flow-Zustand. Das sagt man so ein bisschen, das ist das höchste Glücksgefühl. Ein Kind hat Flow, wenn es da sitzt und Bauklötze baut und die Welt um sich herum vergisst, wie schon Mittagessen, wie schon schlafen gehen. Ich will hier weiterbauen, ich habe die Zeit vergessen. Interessant ist ja, dass Flow nicht beim Ausruhen passiert, sondern Flow passiert beim Arbeiten. Aber Flow ist was, da bin ich in meinem Element und ich arbeite und werke und bin kreativ und schaffe mich rein und es durchfüllt mich mit Glück und mit Frieden. Ohne Stress, ganz versunken in unserem Tun. Und so wünsche ich mir, dass Gott in unserem Alltag mit Flow arbeitet. Dass der Geist Gottes einfach Flow in uns macht, durch uns fließt, dass wir seinen Frieden und seine Liebe weitergeben. Ohne dass wir passiv abwarten, aber auch ohne dass wir uns in Stress und Druck kaputt machen. Mein zweiter Punkt. Da wart ihr schon kräftig dabei. Jesus am Montag. Schon gute Sachen zusammengetragen hier, der Alltag. Paulus fordert die Galater auf, jetzt ein paar Verse später, da heißt es, im Geist zu wandeln. Schöner Luthertext, ja, genau. Seltsamer Begriff, es heißt einfach unterwegs zu sein, ihn täglich mitzunehmen. Dem Geist Gottes Raum zu geben, das ist keine Aktion von Sonntagmorgen, sondern das ist wichtig für jeden Tag, jede Stunde. Und das ist auch wichtig, dass da jeder ganz unterschiedlich sein kann. Finde deinen Weg zu mehr Geist in dir. Ganz klar und traditionell mit Bibellese und Gebet, mit Stille und Meditation. Mit einem vorformulierten Text, vielleicht in deinem Kämmerchen irgendwo im Zimmer, vielleicht draußen im Grünen, wo du auch erlebst, wie Gott in der Natur wirkt. Was ist dein Lieblingsgebet, dein Lied, das dich inspiriert, dein Lieblingsplatz? Finde deinen Weg und bleib ihm treu und trau dich auch trotzdem immer mal was Neues auszuprobieren. Erika hat uns ja eine Einladung mitgegeben. Versuche jeden Tag Momente der Ausrichtung auf Gottes Geist in dein Leben, in deinen Alltag einzubauen. Mit dem, was du sowieso tust, zu verknüpfen. Mit dem Zettel am Monitor, mit dem Zettel an der Tür, am Spiegel, an was weiß ich was wie. Einfach diese gute Gewohnheit einzuüben, die du nicht mehr lassen kannst. Welches Gebet habt ihr gelernt? Vielleicht habt ihr sogar von meiner Sorgenpredigt im Januar noch ein Gebet in der Tasche, das ihr noch mal rauskramen könnt. Ohne Vorbehalt und ohne Sorgen, sage ich nur. Mein dritter Punkt. Karfreitag und Ostern. Was ist denn, wenn die Wunder ausbleiben? Paulus sagt an anderer Stelle, er will Jesus doppelt kennenlernen. Die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Und das finde ich manchmal schon auch ziemlich heftig. Christsein ist eben nicht nur Kraft und Wunder und mildernde Umstände, Leute. Mit Christus gekreuzigt sein heißt auch, dass auch manchmal unsere Wege schwer sind und mühsam und wir uns ohnmächtig fühlen. Auch so kann es uns gehen mit Christus in uns. Das ist kein Widerspruch. Es ist nicht alle Tage Karfreitag und es ist nicht alle Tage Ostern. Manchmal führt uns der Weg vom einen ins andere und manchmal umgekehrt. Wie schaffen wir das? Wie schaffen wir das, schwere Wege in der Kraft Gottes anzunehmen und zu gehen, ohne dabei bitter zu werden? Wir können weder uns noch andere dazu drängen. Aber, und das ist tröstlich auch für mich, ich erlebe das immer wieder, die Geschichte ist voll von mutmachenden Zeugen, die das gelebt haben. Und auch die Gegenwart ist voll von mutmachenden Zeugen. Fehlt nur die Serie Mensch-Gott beim ERF, wo immer wieder Leute auch berichten, was sie erlebt haben und wie sie auch in dem Schweren auch Gott begegnet sind, wie sie von Karfreitag zu Ostern gekommen sind in ihrem Leben. Und lasst es zu, dass beides in eurem Leben Dynamik entfaltet. Es gibt Gemeinden, die leben nur Karfreitag das ganze Jahr. Es gibt Gemeinden, die leben nur Ostern das ganze Jahr. Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, wo wir beides leben. Und das Schwere an uns ranlassen und nicht verleugnen, aber auch diese Kraft der Auferstehung immer wieder auch erleben und miteinander darin gehen. Der vierte Punkt. Möge die Macht mit dir sein. Ich bin ja Star Wars Fan. Und in der Star Wars Geschichte haben die Jedi-Ritter Kontakt zu so einer Macht im Universum. Die verleiht ihnen übernatürliche Kräfte und sie sind damit unterwegs. Aber die Macht des Universums hat keinen Willen und sie liebt nicht. Sie kann kein Mitleid erregen und wir können keine Vergebung von ihr kriegen. Christus und mir, der Heilige Geist, das ist keine anonyme Macht, die ich irgendwie mal anzapfen kann wie das Universum. Das ist eine Person. Das sind Personen gegenüber, die mit mir spricht, die mir gerne hilft, die mich tröstet, die mich ermutigt, die mit mir auch mal weint. Auf jeden Fall, die mir nahe ist. Ganz persönlich und ganz intim, ganz intensiv. Jesus ist jetzt in deinem Herz und er spricht dir jetzt zu, wie sehr er dich liebt. Und er ist für dich. Es gibt dieses schöne Segenslied, er ist für dich. Du darfst das einen Augenblick genießen und einmal tief durchatmen. Das machen wir jetzt mal. Mein fünfter und letzter Punkt. Gottes Liebe leben. Das war ja dann diese Auseinandersetzung mit den Galatern und den jüdischen Christen. Mensch, Leute, das Ende der Vorschriften, wenn er sagt, er ist nicht mehr unter dem Gesetz, das ist doch das Ende der Moral. Wo kommen wir denn dahin? Paulus sagt, das Gegenteil ist der Fall. Im Geist leben statt im Gesetz leben, das heißt für ihn in der Liebe leben. Das ist mehr als nichts falsch machen. Das ist die Liebe, die Friede, Freude, Geduld und lauter so gute Sachen wachsen lässt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist es unfassbar, wenn Menschen voller Überzeugung sind, dass sie in der Kraft des Geistes leben und trotzdem abstruse, lieblose Sachen von sich geben oder zum Beispiel einen Präsidenten ohne Liebe und Gerechtigkeit unterstützen. Liebe und Gerechtigkeit sind für mich auch ein Maßstab, mit dem wir heute noch spüren können, dass wir am Herzen Jesus sind, von dem sich aus alles aufbaut und zusammenfügt. Und dann merken wir auch, dass wir nicht auf dem falschen Trip sind. Soweit meine fünf Aspekte. Lass es fließen. Jesus am Montag mit den Zeiten. Karfreitag und Ostern, dieser Aspekt. Möge die Macht mit dir sein, dieses Persönliche, und Gottes Liebe leben, dass es aus der Liebe sich alles zusammenfügt. Was machen wir denn jetzt damit am Montagmorgen? Kennt ihr das schöne Gebet aus dem Internet? Ich liebe es. Lieber Gott, bis jetzt geht's mir gut. Ich habe noch nicht getratscht, die Beherrschung verloren, war noch nicht muffelig, gehässig, egoistisch und zügellos. Ich habe noch nicht gejammert, geklagt, geflucht oder Schokolade gegessen. Die Kreditkarte ist auch noch nicht belastet. Aber in etwa einer Minute werde ich aus dem Bett klettern und dann brauche ich wirklich deine Hilfe. Vielleicht ist es gar nicht so doof, wie es so den Anschein hat. Aber vielleicht lenkt es auch den Fokus sehr auf Dinge, die uns wegbringen von diesem Christus in mir. Gottes Sicht für unser Leben ist, dass wir aufräumen, dass wir uns bereit machen, aber dass wir dann positiv wirksam sind, indem wir Gott und seine Kraft mit reinnehmen in unsere Begegnungen, in unsere Grenzen, in die Herausforderungen, in unsere Planungen. Und Ian Thomas, der geht, nachdem er die ganze große Schleife gedreht hat, durch das Alte Testament, nochmal zu diesem Jesus. Und er sagt am Ende, als die Welt Jesus anschaute, da sah sie Gott. Jesus hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater, der sieht, wie Gott so drauf ist. Und dieser Jesus, der sagt zu uns, wie mich gesandt hat der Vater, so sende ich euch. So sende ich euch. Also so wird die Welt von neuem Gott reden und Gott wirken sehen. Durch uns, durch dich und durch mich. Deine Aufgabe ist es zu sein, seine Aufgabe ist es zu handeln. Deine Aufgabe ist es, sich vertrauensvoll dem innewohnenden, siegreichen Leben Christi zur Verfügung zu stellen, mit allerlei Gottesfülle erfüllt, ständig jedem göttlichen Impuls gehorchend. Das ist deine Berufung und das ist dein Sieg. Eine steile Perspektive. Aber es ist doch allemal besser, als in einem halbherzigen Alltag zu versauern und sich zu überlegen, bin ich jetzt Tempel oder bin ich es nicht? Ihr seid der Tempel, Christus ist in euch. Ihr seid ein Brief Christi auf einen fröhlichen, gotterfüllten Alltag. Amen.